dass ihr wieder dabei seid oder heute zum ersten Mal reinhört. In der ersten Folge ging es um das erste große Mandat, den großen Sprung ins kalte Wasser. Und heute erweitern wir die Perspektive und nehmen euch mit auf den ganz individuellen Weg in die Equity-Partnerschaft. Und dafür bin ich heute in unserem Frankfurter Büro und freue mich sehr, mit Carmen Böhn zu sprechen. Liebe Carmen, herzlich willkommen.
Hallo Bianca, schön, dass ich da sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gern. Mein Name ist Carmen Böhn. Ich bin Equity-Partnerin bei NÖR im Bereich Corporate M&A und spezialisiert auf komplexe, grenzüberschreitende Unternehmenstransaktionen, Umstrukturierungen, Reorganisationen und laufende gesellschaftsrechtliche Beratung. Das ist so im Großen und Ganzen das, was ich täglich mache. Auf so einer persönlichen Ebene, genau, bin ich verheiratet und habe einen 5-jährigen Sohn.
Und jetzt bist du ja auch seit 1. Januar Equity-Partnerin. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Vielen Dank, vielen Dank.
Kannst du vielleicht deinen bisherigen Karriereweg so ein bisschen skizzieren? Wo hast du angefangen und wo stehst du jetzt? Weil ich glaube, dein Weg sollte ja eigentlich ein anderer werden.
Genau, ich war nicht bei NÖR mein ganzes Leben lang. Ich habe nach dem Referendariat in einer anderen internationalen Großkanzlei angefangen. Und mein Gedankengang war immer so ein bisschen gewesen, ich mache ein paar Jahre Großkanzlei, ganz klassisch, was man sich so überlegt. Und wechsle dann in-house und gehe in irgendwo eine Rechtsabteilung. Und genau das habe ich auch gemacht. Also ich war ein paar Jahre in der Großkanzlei gewesen, habe dann die bewusste Entscheidung getroffen, okay, ich wechsle raus aus der Kanzleiwelt, rein in die Rechtsabteilungswelt, habe dann relativ lange gesucht, was genau ich machen könnte. Ich wollte natürlich auch irgendwas finden, was zu mir passt. Wollte auch weiter Gesellschaftsrecht machen, M&A weitermachen. Habe dann lange gesucht, war dann bei Bilfinger und war genau das, was ich mir quasi immer vorgestellt habe, diese Inhouse-Position, und habe dann relativ schnell gemerkt, innerhalb der ersten paar Monate schon, dass es das, glaube ich, nicht für immer ist. Habe mir dann gedacht, okay, ich warte noch ein bisschen ab, man muss diese Anfangszeit auch ein bisschen überbrücken, und habe dann so nach einem guten Jahr gemerkt, okay, das ist nichts. Mhm. Ich muss zurück in die Kanzlei und habe dann gesucht. Und deswegen, ja, ich bin nicht in der Rechtsabteilung gelandet, sondern danach sehr glücklich bei NÖR gelandet und ja, seit 1. Januar nun Equity-Partnerin.
Sehr schön, Gott sei Dank. Was hat denn dann nicht gepasst? Also warum sollte es denn dann doch nicht in-house bleiben?
Also all das, was man gesagt hat, dass ich dort machen werde, habe ich auch gemacht. Ich habe sehr international gearbeitet. Ich habe Projekte in vielen Ländern der ganzen Welt betreut. Es war immer M&A gewesen. Mhm. Was mir gefehlt hat, war das wirklich rechtliche, juristische Arbeiten. Immer wenn es spannend wurde, musste ich es in eine externe Kanzlei geben, beziehungsweise ich konnte in der Jurisdiktion gar nicht selbst beraten. Da waren auch ziemlich fancy Jurisdiktionen dabei, wie jetzt beispielsweise Oman oder Vereinten Arabischen Emiraten. Da kann ich nicht wirklich beraten. Deswegen, wenn es spannend wurde, musste ich es rausgeben. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. Ich mag es mehr, juristisch zu arbeiten, mich auch mal was reinzudenken, was komplett zu durchdenken. Nicht nur managen von rechts nach links. Das war so ein bisschen das, was mir gefehlt hat. Deswegen war klar, dass ich auch in eine Kanzlei zurückgehe, wo ich wieder weiterhin international arbeiten kann, aber eben auch ein bisschen juristisch arbeiten kann.
Das heißt, das hast du dann aber bei NÖR gefunden, beziehungsweise in der Großkanzlei wieder. Wie waren denn dann die Mandate? Wie tief geht man da rein? Wie hoch ist der Grad an Internationalität?
Das ist extrem hoch. Also es sind ja immer deutsche Gesellschaften, die gekauft oder verkauft werden. Das heißt, man hat immer einen deutschen Bezug. Aber für gewöhnlich ist einer oder beide der Mandanten entweder ein ausländisches Unternehmen oder es wird, derjenige spricht nur Englisch. Das heißt, es ist eine extrem hohe Internationalität. Es sind auch gerade bei großen Projekten oder sogenannten Megadeals ist es auch häufig so, dass man als Deutscher nur zuarbeitet und quasi in so einer Zuarbeiterrolle ist, weil die Transaktion zum Beispiel in England abgewickelt wird oder eben umgekehrt, man führt sie aus Deutschland heraus und die anderen Jurisdiktionen arbeiten zu. Das heißt, es ist extrem international, es ist extrem vielschichtig und das ist auch das, was Spaß macht. Ja, jede Transaktion ist ein bisschen anders und die Feinheiten, Nuancen bringen dann einen Unterschied.
Mhm. Gab es denn Schlüsselprojekte oder Mandate, die deinen Weg und deine Entwicklung besonders geprägt haben?
Ja, da fällt mir spontan ein Mandat ein. Das hat mich fast 2 Jahre beschäftigt. Also kein ganz klassisches M&A-Projekt, aber es war höchst international. Es ist damals das größte Coffee-Joint-Venture der Welt gegründet worden. Und dadurch mussten gewisse Sachen getrennt werden. Beispielsweise musste das Schokoladengeschäft vom Kaffeegeschäft getrennt werden. Und das hat man im Weg von der Umstrukturierung gemacht in zig Jurisdiktionen. Und das war wahnsinnig spannend, weil das alles an mehreren Tagen in unterschiedlichen Schritten und Sequenzen abgehandelt werden musste. Und man hat quasi 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre gebraucht, bis das alles so aufgestellt war, dass diese paar Tage, wo das quasi wie so ein Dominospiel alles nur klipp-klapp umfällt und der Reihe nach funktioniert, gemacht werden musste. Und es war extrem aufwendig, weil man natürlich diese ganze Koordination hatte. Man hatte aber anders auf der anderen Seite auch ganz viel mitbekommen. Man hat festgestellt, wie wird in Frankreich ein M&A-Projekt gemacht, oder ich hatte auch viel mit Spanien zu tun gehabt. Wie wird dort was gemacht? Wie trägt man dazu bei, einen Merger in Spanien zu machen? Das war super spannend gewesen, weil es einfach auch so international war und weil es mich auch so lange beschäftigt hat. Also es hat mich wirklich fast 2 Jahre beschäftigt, und das war super spannend, und Gott sei Dank hat auch alles geklappt. Das heißt, an diesen paar Tagen haben diese, da mussten beispielsweise auch Kapitalerhöhungen taggenau eingetragen werden. Das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Hat extreme Koordination mit den Handelsregistern vorausgesetzt. Und so war es eben an anderen Jurisdiktionen auch, dass das alles genau in gewissen Sequenz an ein paar Tagen vonstatten geht. Und das war super spannend, weil ich das Zusammenspiel von so wahnsinnig vielen Anwälten, und die waren ja auch alle, das waren alle unterschiedliche Beratungspersönlichkeiten. Das hat mega Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie machen die anderen Jurisdiktionen das, wie macht man selbst was, wie kann man es koordinieren, wie kriegt man auch gewisse Formalitäten unter einen Hut. Das fand ich spannend. Das war eins der Projekte, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind und wo ich, glaube ich, auch am meisten mitgenommen hat, was jedenfalls Projektkoordination und Projektmanagement angeht, weil das war extrem gewesen.
Und wie hat sich deine Tätigkeit im Laufe der Jahre entwickelt? Also du bist ja zu uns gekommen als assoziierte Partnerin und jetzt in die Partnerschaft befördert worden. Kannst du das so ein bisschen kontrastieren, vielleicht auch mit der Tätigkeit davor, der du in einer anderen Großkanzlei nachgegangen bist?
Genau, also ich war nach dem Referendariat, habe ich in einer anderen Großkanzlei angefangen, auch eine internationale Kanzlei. Da war ich aber dann natürlich als sehr junge Associate gewesen. Da hatte ich relativ wenig Verantwortung, was natürlich auch logisch ist. Habe sehr viel Due Diligence gemacht, sehr viel Zuarbeit gemacht. Durfte natürlich schon auch direkt mit Mandanten kommunizieren. Das habe ich klar immer gemacht. Habe dann am Anfang auch relativ breit gearbeitet und habe versucht, nicht nur klassisches Core Corporate oder M&A zu machen, sondern ein bisschen rechts und links vom Teller ranzuschauen. Habe dann beispielsweise relativ lange Real Estate Share Deals gemacht. Das war so ein Trend gewesen. Da hat man quasi beispielsweise Hochhäuser oder Einkaufszentren immer als Share Deal verkauft oder gekauft. Und da habe ich ganz oft das Gesellschaftsrecht beraten. Das war eigentlich ziemlich cool, weil man da selbst mit wenig Berufserfahrung immer direkt mitverhandeln durfte. Man wurde mitgenommen. Wir haben aber bei den ganz großen M&A-Deals eher in der zweiten Reihe saß. Deswegen war das ganz cool. Da habe ich natürlich auch viel über das Immobilienrecht gelernt, über die Branche. Das war eine ganz coole Zeit gewesen, weil man dann einfach viel gestalten konnte, viel gesehen hat und nicht so ganz der klassische Weg ist, nur M&A, sondern so ein bisschen diesen Immobilienschiene auch mitgemacht hat. Und das war so am Anfang. Dann hat sich natürlich schon geändert. Es kam immer mehr Verantwortung hinzu. Man hat immer mehr geschaut, dass man auch in den Teamlead kam oder in den Projektlead kam. Man hat dann die DD irgendwann nicht mehr nur gemacht, sondern hat beispielsweise das komplette Team geführt, hat die Koordination mit Mandanten gemacht, hat auch immer mehr eben diese Schnittstelle zwischen dem Partner ausgefüllt und dem Mandanten und hat dann quasi den Partner kurz vor dem Meeting gebrieft, dass der quasi gut sprechfähig war. Das heißt, man ist da immer mehr in Verantwortung reingewachsen, hat auch immer mehr selbst zu tun gehabt und konnte auch immer mehr so ein bisschen mitgestalten. Das ist das, was auch Spaß gemacht hat. Man konnte immer quasi schauen, das ist so eine Ecke, da kann ich an der Stelle ein bisschen justieren oder da kann ich im DD-Report das ein bisschen drehen oder da so darstellen. Gibt immer unterschiedliche Art und Weisen, wie man was präsentieren kann. Ja, und das ist immer weiter so gegangen. Also, und beim NÖR war ich dann ja als assoziierte Partnerin gewesen. Da habe ich am Anfang, hat sich die Arbeit nicht groß unterschieden von der alten Arbeit in der Kanzlei. Der Unterschied, den es gab, war, dass man natürlich nicht so ein großes Netzwerk am Anfang hatte. Ich kam als Quereinsteigerin rein. Das heißt, ich habe mich hier erstmal so ein bisschen akklimatisieren müssen. Das ist so ein bisschen das, was am Anfang eine Schwierigkeit war. Man muss erstmal wissen, welche Leute man anspricht, für was. Und dass man so ein bisschen warm wird. Das hat ein bisschen gedauert am Anfang. Aber ich habe dann auch versucht, hier breit zu arbeiten. Habe versucht, mit vielen Standorten zu arbeiten. Meine ersten Projekte habe ich mit Hamburger Standort gemacht. Und das zweite Projekt war in Düsseldorf gewesen. Das heißt, ich habe gar nicht immer mit den Frankfurter Partnern zusammengearbeitet, sondern super breit gearbeitet, was aber auch also völlig unproblematisch war und auch echt Spaß gemacht hat, weil man natürlich unterschiedliche Leute kennenlernt, Beratungspersönlichkeiten. Jeder macht das ja ein bisschen anders, man kann sich viel abschauen.
Ja.
Und so bin ich dann so reingewachsen hier bei NÖR.
Mhm. Könntest du an dem Mandat, über das du zuvor gesprochen hast, noch mal kurz erläutern, wie sich die Rolle in so einem Mandat entlang des Karrierewegs verändert? Also, was war die Tätigkeit auf Associate Level und wie wäre diese Tätigkeit in dem Mandat heute als Partnerin? Wie kann man sich diese Entwicklung ganz konkret vorstellen?
Ja, also auf Associate-Ebene wäre das Mandat quasi so, dass man in einer sehr großen Zuarbeiterung ist. Das heißt, wenn wir auf das Kaffee-Joint-Venture zurückkommen, wäre das vor allem gewesen, dass man Listen und Pläne hat, die man abarbeitet, beziehungsweise die man auch auf Stand hält, wo man wirklich aktuell die Deadlines, wann muss welcher Entwurf fertig sein, einträgt. Allein das ist schon eine gewisse Herausforderung, weil eine Vielzahl von E-Mails reinkommen und man natürlich diese Projektkoordination nicht nur für den deutschen Teil macht, sondern vielleicht auch für mehrere Jurisdiktionen. Das heißt, als junger Anwalt hat man dann viel Kontakt mit den, beispielsweise jetzt den US-Kollegen, die einem dann Input liefern und dann muss man das entsprechend in Listen eintragen. Das ist so eine klassische Arbeit, die man dann ganz am Anfang macht. Das wird dann ein bisschen mehr verantwortet auf dem Senior Associate Level. Da ist man dann schon mehr in der Steuerung auch. Das heißt, man schaut sich auch mehr diese Dokumente an, die zugeliefert werden von den unterschiedlichen Jurisdiktionen und schaut, ob die in das Gesamtgefüge reinpassen und versucht, das auch einfach abzustimmen und zu koordinieren. Und die Partnerarbeit unterscheidet sich dann nochmal, weil man natürlich die Gesamtverantwortung für das Projekt trägt. Das heißt, man muss schauen, dass alle Workstreams funktionieren, dass das Mandat gut aufgesetzt ist, dass diese Reporting-Linien nach oben auch funktionieren. Ja, letztens müsste es so sein, dass alles bei mir zusammenläuft. Das heißt, ich muss das volle Bild haben, weil ich ja auch die volle Verantwortung trage. Aber natürlich muss trotzdem jeder Fach oder jeder Bereich unter sich natürlich noch irgendwie einen Lead haben. Das heißt, es muss noch irgendwie einen Senior Associate oder einen AP geben, der dann vielleicht für eine Jurisdiktion verantwortlich ist, wenn es ein sehr großes Projekt ist.
Mhm. Inwiefern wird denn auch die Geschäftsentwicklung auf dem Weg in die Partnerschaft relevanter? Weil im Prinzip bedeutet Equity-Partnerschaft ja, dass du Gesellschafter der Kanzlei bist. Wie entwickelt sich das?
Das entwickelt sich ganz langsam. Man wächst da so rein. Also das sind zum ersten Mal, hat man Mandantenkontakt und dann versucht man, den zu halten. Man gibt zum Beispiel irgendein neues BGH-Urteil, dann kann man Mandanten mal darüber informieren. Das muss natürlich immer so tailor-made sein. Das kann nicht irgendwie wahllos sein. Und dann versucht man quasi die ersten Akquise-Bemühungen. Man geht auf Veranstaltungen. Das ist auch, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, auf Veranstaltungen zu gehen oder vielleicht mal in einem Panel zu sitzen oder einen Vortrag zu halten, einen Fachvortrag. Ich hatte beispielsweise letztes Jahr bei einer spannenden Tagung in Leipzig einen M&A-Fachvortrag gehalten. Und das ist natürlich spannend, weil du mit allen Leuten ins Kontakt kommst. Das sind ja sowohl potenzielle Mandanten da, als auch vielleicht schon eigene Mandanten oder auch auf eigene Veranstaltungen von NÖR gehen, Leute aktiv einladen. Das sind so diese klassischen Akquise- und BD-Tätigkeiten, in die wächst man aber hinein. Mhm. Also seit ich AP hier war, habe ich das am Anfang war es wenig und dann ist es aber immer mehr geworden. Mhm. Es wurden auch immer mehr Aktivitäten, immer mehr Events oder man hat auch selbst Events geplant und hat versucht, irgendwas Strategisches auszurichten. Das heißt, es wurde immer mehr, aber man wurde da langsam herangeführt. Das war jetzt nichts, wo es von heute auf morgen hieß, jetzt muss man irgendwie eigene Mandate haben. Und es ist ja auch schon eine Kunst, die bestehenden Mandate zu halten. Das muss man ja auch so sehen. Ja. Der Markt ist ja auch gar nicht, der ist schwierig. Und da muss man schon sagen, dass allein das hinzubekommen, ist ja auch schon gut.
Ja.
Und da wurde man aber immer mehr an die Hand genommen und man wurde dann auch zum Mittagessen mal mitgenommen und dann hat man, es hat sich dann so entwickelt.
Ja, Wahnsinn. Da lernt man ja wahrscheinlich auch eine Menge auf einmal und über einen längeren Zeitraum. Was lernt man denn persönlich? Wie hast du dich denn persönlich im Laufe der Jahre entwickelt?
Ich glaube, persönlich habe ich mir immer versucht, die Sachen, die ich selbst gut fand, abzuschauen und zu kopieren. Und die Sachen, die mich an anderen Leuten oder an Partnern gestört haben, die habe ich versucht auszuklammern und auch nicht zu übernehmen. Das heißt, was ich vorhin schon gesagt habe, die erste Chefin, die ich hatte, von der habe ich mir viel abgeschaut, weil die einfach von der menschlichen Art gut war und von dem Führungsstil auch gut war. Und dann gab es aber auch Leute auf dem Weg, mit denen konnte man vielleicht nicht so gut und nicht so viel anfangen und man war nicht so sehr auf einer Wellenlinie. Das gibt's ja immer. Es gibt ja immer Persönlichkeiten, mit denen, oder die einem sehr ähnlich sind, mit denen versteht man sich naturgemäß besser, als wenn das jetzt sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und das habe ich dann aber versucht, irgendwie nicht zu übernehmen. Habe ich auch wirklich gedacht, okay, so möchte ich auf gar keinen Fall enden, so möchte ich es auf gar keinen Fall machen. Und habe dann wirklich versucht, das bewusst anders zu machen und mache das auch immer noch so. Mhm. Also das hat mich schon sehr geprägt. Und das habe ich mir versucht, persönlich eben die guten Sachen mir abzuschauen und die schlechten Sachen, die ich nicht so gut fand, wegzulassen. Ansonsten habe ich immer versucht, persönlich auch alles in Ruhe zu machen. Also nie so eine große Hektik zu machen. Ich habe immer versucht, auch wenn es sehr hektische Phasen sind, da Ruhe reinzubringen. Versuche ich auch jetzt noch, die Ruhe ins Team reinzubringen. Zu schauen, dass man das alles quasi einmal durchdacht hat in Ruhe, bevor man irgendwie eine E-Mail verschickt. Mhm. Deswegen immer so ein bisschen Ruhe reinbringen und ja, auch eine gewisse Resilienz zuzulegen.
Aber hattest du die schon immer oder warst du immer schon so ruhig oder ist das ein Resultat der Berufserfahrung?
Ich war schon immer ruhig, aber ich glaube, durch die zunehmende Berufserfahrung wurde es mehr. Also da kann man viele Sachen ja besser einschätzen, weil man auch weiß, wie wichtig oder wie schnell man was machen muss oder nicht. Und das wurde schon noch mehr, aber sonst bin ich auch von Natur aus schon sehr strukturierter und organisierter Mensch.
Und wenn du jetzt merkst, es ist wirklich sehr stressig und das Team ist auch gerade ein bisschen unruhig, wie schaffst du es da, wirklich mal kurz einen Schritt zurückzutreten und dir die Ruhe sozusagen auch zu nehmen oder die Ruhe auch ins Team zu transportieren?
Das fängt ja schon bei einem selbst an. Man muss selbst erstmal ruhig sein. Also das überträgt sich ja, wenn ich hektisch bin, ist auch mein Team hektisch. Das heißt, wenn ich versuche, ruhig zu bleiben und selbst Ruhe auszustrahlen und sagen, okay, wir machen das jetzt eins nach dem anderen in folgender Reihenfolge in der Ruhe, dann ist das, glaube ich, gut. Und das ist auch für die Kollegen gut, weil man die dann so ein bisschen mitstrukturiert auch. Gerade am Anfang weiß man mal oft nicht, wie lange brauche ich für eine Aufgabe oder was mache ich jetzt zuerst oder was mache ich, ist die erste Aufgabe, ist die zweite Aufgabe. Oder was ist die Folge von der Aufgabe? Und das so ein bisschen auszutarieren, versuche ich das dann irgendwie ein bisschen vorzugeben. Okay, erst das, dann das, dann das. Und dann kriegt man ja auch schon eine gewisse Ruhe und Struktur und Ordnung rein. Und ansonsten einmal tief durchatmen hilft extrem. Hände waschen gehen, kaltes Wasser. Ansonsten, ich glaube, man muss einfach wirklich, ich versuche wirklich immer ruhig zu bleiben. Das ist so ein Schlüssel, das bedingt nichts, wenn man in Hektik ausartet oder wenn man dann versucht, irgendwas schnell oder im schlimmsten Fall schnell an was an Mandanten zu verschicken. Das ist ja das ist irgendwie nicht das, wie ich das gerne hätte.
Ja. Das heißt, man wächst in die Rolle irgendwo auch rein. Man wird ja sicherlich aber auch an die Hand genommen. Denkst du, dass die Entwicklung vor allem auch durch die Zusammenarbeit im Team entsteht oder gibt es vielleicht auch andere Stellschrauben, sage ich mal, die die Kanzlei an sich stellt, um da Hilfestellung zu leisten, in die Rolle reinzuwachsen oder sich in die Partnerschaft zu entwickeln?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle Partner immer ein ganz offenes Ohr hatten. Das heißt, man konnte immer, jederzeit konnte ich hier in Frankfurt zu den Leuten gehen und fragen. Ich konnte mit jeder Frage kommen, ob das jetzt eine fachliche Frage war oder eine persönliche Frage oder einfach so eine Doing-Frage. Das heißt, man hat extrem hohe Bereitschaft zu helfen und auch einen mitzunehmen und an die Hand zu nehmen, zu sagen, mach das doch mal so rum oder findest du nicht, dass die andere Variante besser wäre. Das heißt, da gab es immer viel Feedback und auch viel Austausch. Das hat extrem geholfen. Und was ich bei NERD toll finde, ist, dass es seit 2 Jahren das Programm Her Success gibt. Das heißt, ich hatte noch einen externen, was heißt extern, also nicht aus meinem Fachbereich, einen Mentor an die Seite gestellt bekommen, den ich auch nochmal zusätzlich zu allen Sachen fragen konnte. Das war ein Equity-Partner aus einem anderen Standort gewesen, der bewusst nicht in der Corporate-Bubble unterwegs war, sondern woanders unterwegs war. Mit dem ich viel sprechen konnte und den ich auch viel einfach mal off the record fragen konnte. Das heißt, das war eine extreme Hilfestellung gewesen, weil natürlich auch ein super Sparringspartner gewesen ist und ja, mich sehr unterstützt hat im Weg.
Mhm. Was würdest du denn sagen, was war die größte Herausforderung auf dem Weg bis in die Partnerschaft?
Die größte weiß ich gar nicht. Ich glaube, eine große Herausforderung war in Anführungsstrichen das Durchhalten. Das ist ja schon ein langer Weg gewesen. Mhm. Wenn ich überlege, von meinem Berufseinstieg bis jetzt, ist einfach ein langer Weg. Das muss man wissen. Und das ist ja, der Weg in die Partnerschaft, das ist ja auch nur der Beginn. Jetzt geht es ja quasi erst richtig los, in Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, man muss so ein bisschen durchhalten und motiviert sein, sich auch mal selbst motivieren, das Beste zu geben, versuchen, die extra Meile zu gehen. Das habe ich immer gemacht. Ich habe immer versucht, nicht nur die Mandatsarbeit zu machen, sondern auch sonst nebenher viel zu machen oder Sachen für die Kanzlei zu machen. Ich mache total gerne Recruiting, engagiere mich da gerne. Das ist sowas, was mir total Spaß macht. Ich bilde auch gerne junge Leute aus. Ich hatte damals, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich eine super gute Chefin, die mich sehr an die Hand genommen hat. Und da habe ich mir viel abgeschaut, auch von der Art und Weise, wie sie eben die Leute ja an die Hand genommen hat oder ausgebildet hat. Und deswegen, ich mache das auch selbst gerne. Ich finde, das ist so ein bisschen was zurückgeben, ob das jetzt ein Referendar ist oder ein junger Associate. Ich finde das wichtig, dass man den Leuten Feedback gibt und dass man sie gut ausbildet. Und ansonsten war aber, glaube ich, der wichtigste Schritt gewesen, dass man irgendwie dranbleibt, dass man wirklich versucht, das strategisch anzugehen, versuchen, seine Netzwerke auszubauen. Aber die größte Herausforderung war, glaube ich, das, in Anführungsstrichen, das Durchhalten. Durchhalten klingt ein bisschen negativ, ist gar nicht negativ gemeint, aber das dranbleiben.
Ja, ja, naja, klar, man braucht ja doch irgendwie einen langen Atem und es gibt sicherlich auch irgendwie mal Mandate, von denen man vielleicht nicht total begeistert ist, wo man danach wieder eins braucht, das einen da so ein bisschen raushebt. Ich fand aber gerade ganz interessant, du hast so ein bisschen das Thema Führung auch angesprochen, das ja sicherlich auch eine große Rolle spielt auf dem Weg in die Partnerschaft. Jetzt hast du ja doch schon einige Jahre an Berufserfahrung. Wie würdest du denn deinen eigenen Führungsstil beschreiben?
Ich würde sagen, mein Führungsstil ist modern. Also ich mag modernes Leadership-Verständnis. Ich finde, dass man transparent und offen kommunizieren kann, dass es eine gute Feedback-Kultur gibt. Auch ich bin nicht unfehlbar. Ich finde nichts schlimmer, als wenn sich ein Associate nicht trauen würde, was zu sagen. Das heißt, bei mir ist immer die Tür offen. Es kann jeder reinkommen mit einer Frage. Das ist auch ganz häufig so, dass Leute mich was fragen und ich weiß auch nicht die Antwort. Also manchmal ja, aber oft weiß ich es auch einfach nicht. Und dann mache ich das ganz häufig so, das habe ich früher auch schon immer so gemacht, das ärgert mich dann, wenn ich das nicht weiß. Und dann fange ich an, das nachzuschlagen und recherchiere das bei Beck und Joris, weil ich das dann wissen will, wie das ist und wie man das am besten macht. Und dann hat sich dann der eine oder andere mal gewundert, dass er von mir eine Fundstelle geschickt bekommen hat, wo die Antwort drin stand, weil ich es einfach auch nochmal recherchiert habe. Ich finde, aber das gehört auch zur Führung dazu, dass man nicht allwissend ist, sondern dass man eben sich als Team versteht. Es ist mir total wichtig, dass man im Team gut zusammenarbeitet, dass es wirklich eine gute Kommunikation gibt, flache Hierarchie. Das ist alles, finde ich, wichtig, um auch so, ja, wir sind eine moderne Kanzlei, dass man auch ein modernes Verständnis hat nach draußen.
Ja, schön. Neben all diesen beruflichen Herausforderungen, denen du hier täglich begegnest, und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, Großkanzlei ist ein hoher Workload und es ist sicherlich auch kein 9-to-5-Job, du hast ja aber auch einen kleinen Sohn. Wie bekommst du das denn alles unter einen Hut?
Ich habe sogar noch einen Ehemann. Genau. Ehemann und einen kleinen Sohn, genau. Das ist, glaube ich, eine Frage der Organisation. Also ich bin zum NÖR gekommen, war AP gewesen und bin dann nach, weiß ich nicht, 1,5 Jahren oder sowas schwanger gewesen und bin dann auch nur kurz draußen gewesen. Das heißt, ich war, glaube ich, 5 oder 6 Monate in Mutterschutz bzw. Elternzeit und bin danach direkt wieder eingestiegen. Und habe mir das auch immer so vorgestellt, dass ich nur kurz draußen bleibe. Mir war es immer klar, dass man sich einfach gut organisieren muss. Für mich ist das eine Frage der Organisation. Das heißt, wir haben uns von Anfang an viel Gedanken gemacht, wie kriegen wir das Kind betreut. Mein Mann ist auch Anwalt, der arbeitet ähnlich intensiv wie ich. Wie teilen wir uns die Arbeit auf? Wer macht was? Das heißt, es ist viel Absprache, viel Organisation. Und wir haben es uns zum Beispiel so gemacht, wir hatten von Anfang an eine super gute Kita ausgesucht. Das war auch eine Betriebskita von meinem Mann gewesen und das war so eine sichere Basis, wo man wusste, dass der Kleine ist gut aufgehoben und ansonsten haben wir immer Kinderfrauen gehabt, die sich auch gekümmert haben, weil ansonsten funktioniert es nicht. Also ich habe Vollzeit gearbeitet und das wäre sonst, hätte es nicht hingehauen und das war eigentlich eine gute Variante, das haben wir auch immer noch so. Das heißt, es ist viel Flexibilität da, die aber auch von der Kanzlei gegeben wird. Ich mache es zum Beispiel ganz oft so, dass ich um 18 oder um 18:30 nach Hause gehe und eine Stunde zu Abend esse mit meinem Sohn, ihn dann ins Bett bringe und dann arbeite ich eben weiter ab 19:30 oder 20 Uhr. Das ist aber auch nie ein Problem gewesen, als ich AP war. Das ist ja oft eine Frage der Kommunikation.
Ja.
Und klar, wenn jetzt am nächsten Tag ein Signing ist, dann klappt das halt nicht. Damit muss man auch leben. Ja. Aber so im Großen und Ganzen hat das System immer gut geklappt.
Ja. Und wie war der Wiedereinstieg direkt nach der Elternzeit?
Das war eigentlich, als wäre ich nie weg gewesen. Also ich war ja auch nur kurz draußen gewesen. Ich habe direkt wieder 1-2 tolle Mandate gehabt, habe mit anderen Büros zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe wirklich bereit wieder gearbeitet. Und es war kein Unterschied zu vorher gewesen. Es war also so, als wäre ich nie weg gewesen. Das war eigentlich auch echt schön gewesen. Man kam zurück und hatte kein großes Onboarding gebraucht, dann nichts. Das war, hat sich nichts geändert gehabt. Und dann konnte man einfach so weitermachen wie vorher auch. Das war schön. Die Kanzlei hat auch sehr unterstützt dabei. Also das war nie ein Problem, wenn irgendwie ein Kind krank oder was auch immer. Man konnte da immer sehr viel Flexibilität haben und den eigenen Weg dann irgendwie so gut. Oder hat sich gut unterstützt gefühlt bei dem Weg, den man macht. Ja.
Das heißt, Flexibilität wird zwar schon erwartet, aber im Gegenzug dafür natürlich auch gewährt an der Stelle, an der es nötig ist.
Exakt, exakt. Und das ist ja auch das Schöne so ein bisschen. Das ist ja ein bisschen Geben und Nehmen.
Ja.
Man gibt ja viel und arbeitet auch viel und macht das auch gerne. Aber im Gegenzug hat man natürlich noch die Flexibilität. Auch damals, als es Homeoffice noch gar nicht so sehr gab, konnte man mal von zu Hause arbeiten, wenn irgendwas war oder wenn, ob das jetzt Kind ist oder ob ein Handwerker kommt, das ist ja egal.
Ja.
Da war die Kanzlei immer sehr flexibel und das war auch immer ganz unkompliziert möglich.
Was bedeutet es denn für dich, heute Partnerin zu sein?
Für mich bedeutet Partnerin zu sein vor allem, dass ich eine gewisse Verantwortung trage, das mache ich auch gerne, dass ich ein Team habe, was ich führe, was ich mit nach vorne bringen möchte, dass ich die Chance habe, auch eben strategisch mitzugestalten, also die Kanzlei mitzuformen oder auch in die Zukunft zu bringen, dass ich so ein paar Sachen vorausdenken kann oder eben ja zum Beispiel Einsatz von KI, so Sachen beschäftigen mich total. Wie wird sich das Bild von einem Anwalt ändern durch die KI? Das kann ja auch gerade bei Due Diligence-Prozessen kann sich das extrem ändern, dass man solche Sachen eben strategisch mit vorandenken kann. Und das sind so Sachen, die mich als Partnerin beschäftigen und die ich auch dann mitgestalten möchte.
Und was würdest du deinem jüngeren Ich rückblickend gerne sagen, aus deiner Erfahrung, die du jetzt hast?
Ich glaube, ich hätte mehr fragen sollen. Als ich am Anfang als Anwältin angefangen habe, dachte ich immer, alle erwarten von mir, dass ich schon alles wüsste. Und ich habe versucht, mir ganz viel selbst beizubringen und auch selbst zu lesen. Ich glaube aber, wenn man mehr fragt, ist es besser. Das sage ich auch allen jungen Kollegen. Es gibt keine blöden Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. So viel, wie es geht. Neugierig sein, viel ausprobieren. Aber vor allem glaube ich, dass es gut gewesen wäre, etwas mehr zu fragen. Oder ich habe auch, glaube ich, erst sehr spät verstanden, dass es extrem wichtig ist, ein gutes Netzwerk sich aufzubauen. Das hatte ich zwar gemacht, aber nicht auf eine strategische Art und Weise, sondern einfach so, wie ich mir gedacht habe, dass es gut funktionieren würde. Das sind so Sachen, wenn ich die, glaube ich, vor 10 Jahren gewusst hätte, wäre das irgendwie vielleicht einfacher gewesen.
Vielleicht zum Abschluss, welche Perspektive gibt dir denn die Partnerschaft jetzt für die nächsten Jahre?
Also ich freue mich, dass ich Partnerin geworden bin, vor allem, weil ich die Chance habe, jetzt was mitzugestalten, dass man eben die Kanzlei aktiv nach vorne bringt, dass man auch das M&A nochmal ausbaut, dass man den Standort Frankfurt stärkt. All das sind Sachen, die mir wichtig sind und die man dann natürlich dann auch selbst so in seiner eigenen Arbeit oder bei Einstellungen berücksichtigen kann.
Ja, ja. Klar, man entwickelt ja nicht nur die Rechtsprechung, sage ich mal, mit weiter, sondern natürlich auch die Kanzlei in ganz großem Maße und natürlich auch den Nachwuchs. Was würdest du denn, um das abzuschließen, jungen Nachwuchsjuristinnen mit auf den Weg geben? Oder was muss man mitbringen, vielleicht auch charakterlich, persönlich, um den Weg in die Partnerschaft erfolgreich zu meistern?
Ich glaube, man muss neugierig sein, man darf keine Angst vor Veränderungen oder vor neuen Umständen haben. Das heißt, es ist eine gewisse Neugierde, viel fragen, viel ausprobieren, versuchen, ein großes Netzwerk von Anfang an zu haben. Und man muss auch ein bisschen mutig sein. Also man muss versuchen, oder auch mal offen zu kommunizieren, was man möchte. Also man muss ein bisschen mutig sein und Leidenschaft für das, was man macht. Das muss man einfach gern machen. Ja. Wenn man es nicht gern macht, glaube ich, macht das nicht so viel Spaß, macht man es nicht auf Dauer.
Ja, das heißt, dein Weg war ja schon auch leidenschaftlich. Ein schönes Schlusswort. Ja,
genau.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren sehr spannende Eindrücke. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Jahre.
Vielen Dank, liebe Bianca.